Musikgespräch.
Aufnahme läuft.
Geht schon los?
Geht schon los. Wenn wir gut sind, sind wir um 12 Uhr fertig.
Puh, ja, guten Morgen, guten Mittag, Sin.
Guten Tag, Daniel.
Ein herzliches Hallo von uns, den Musikgesprächlern.
Hallo, Sin, ihr da draußen.
Und Daniel, es ist ein goldener Oktobertag, an dem wir hier sitzen. Ich bin frisch.
Ja.
Ich bin frisch, ich komme gerade vom Sport.
Sehr gut.
Frisch, habe ich schon früh gesportet. Ich sporte immer früh.
Ich habe auch schon Sport gemacht. Ich war schwimmen heute.
Wir sind beide sehr früh gesportet. Teddy hätte es gefreut. Teddy sagt, wenn ich mal Teddy zitieren darf.
Gerne.
Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich veränderten Konstellation von Momenten. Er sperrt sich der Definitionen. Nichts ist ihr Wesen aus ihrem Ursprung deduzibel. So als wäre das Erste eine Grundschicht, auf der alles Folgende aufbaute und einstürzte, sobald sie erschüttert ist. Die Definition dessen, was Kunst sei, ist allemal von dem vorgezeichnet, was sie einmal war, legitimiert sich aber nur an dem, wozu sie geworden ist, offen zu dem, was sie werden will und vielleicht werden kann. Sin.
Große Worte zum Einstieg direkt.
Von keinem geringeren als
Theodor W. Adorno.
Richtig, über den wir heute sprechen werden.
Ja, Rufname in seiner Kindheit, Teddy.
Korrekt. Freunde dürfen wir ihn auch nennen,
Glaubst du, wir dürfen uns Freunde nennen? Mm-mm. Das weiß ich nicht. Er ist 20 Jahre, bevor ich geboren wurde, verstorben. 19 Jahre.
Ist das so?
Ja, ich bin 88er Jahrgang.
Ach so. Stimmt.
Wir haben uns nicht mehr kennenlernen dürfen. Ja, du hast ihn noch gekannt, ne? Du bist ein bisschen älter.
Ja, nicht ganz. Ich habe ihn kennengelernt, allerdings nur durch seine Schriften, die ich in meiner Jugend, so kann man das nennen,
ja.
So, obwohl ich immer noch kein alter Mann bin, in meiner Jugend doch sehr, während meines Studiums doch sehr stark gefressen habe.
Ja. Im Studium oder tatsächlich zu Schulzeiten im Studium?
Nein, zum Studium.
Ja.
Im frühen Studium. Ja, so wie man über seine Schriften Theodor W. Adorno kennenlernt, werden wir das jetzt auch machen.
Ganz genau. Wir haben uns im Vorwege der Sendung ein bisschen unterhalten, wie ziehen wir das Ganze auf. Und wir haben heute eine Sendung über Theodor Adorno und vor allem seine Schriften zu Musik, über Musik, seine eigene Musik konzipiert.
Ja.
Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nicht streng chronologisch vorgehen oder uns an seiner Biografie aufhalten, sondern versuchen tatsächlich Adornos Schriften vor allem in den Mittelpunkt zu stellen und sein Denken. Und wir werden versuchen, über sein Denken, über seine Schriften vielleicht auch diesen Menschen ein bisschen kennenzulernen.
Richtig. Und in erster Linie, also wir wissen, Theodor W. Adorno ist gerade auch wieder ganz aktuell in aller Munde, weil posthum Dinge erschienen sind. Und Adorno wirkte natürlich in der Bundesrepublik sehr stark in den 60er Jahren, 70er Jahren, hat einen großen Widerhall, ist ein sehr charismatischer Mensch gewesen.
Ja. Und wird auch im englischsprachigen Ausland viel gelesen oder und wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Ich weiß es selber nur aus England, dass Adorno auch sehr bekannt ist.
Na klar.
Und das gilt nicht für viele deutsche MusikwissenschaftlerInnen.
Genau, Adorno und leider die Musikwissenschaft, hast du mal gleich gedroppt. Du hast Adorno jetzt gerade eben sehr salopp, mein lieber Sin,
Musikwissenschaftler genannt, ja.
Wo er sich, glaube ich, A, selber gegen gewehrt hätte.
Wahrscheinlich,
und B,
ja.
Auch viele Kollegen natürlich das so nicht sehen würden oder auch nicht sehen wollten.
Meistens liest man Musikphilosoph.
Ja. Man muss dazu sagen, da kommen wir gleich dann, das ist sehr interessant. Er hat natürlich sehr musikwissenschaftlich gearbeitet, er hat sehr musikwissenschaftlich gewirkt. Natürlich, ich habe zitiert aus der ästhetischen Theorie, auch die Dialektik der Aufklärung sind Hauptwerke, die natürlich, also er war Philosoph, hat aber Mengen, also wirklich fast eigentlich, ja, ich, Gottes Willen, 40% seiner Publikationen sind Musik.
Befassen sich mit Musik.
Unglaublich viel,
ja. Und er selber hat ja auch also zu seiner Studienzeit Kurse in Philosophie, Musikwissenschaft, Psychologie, Soziologie belegt. Richtig. Daran sieht man schon, das scheint ein sehr vielfältig interessierter Mensch gewesen zu sein. Und die Musik lag ihm auf jeden Fall auch immer sehr am Herzen. Sollen wir zurück zur ästhetischen Theorie kommen? Ja, richtig. Unsere Eingangsworte.
Sehr schön, dass wir das von hinten aufrollen. Die Eingangsworte, die ich nannte, ich kann das letzte noch mal erwähnen, damit du da darauf einsteigen kannst. Wie gesagt, es geht um den Kunstbegriff.
Ja.
Also die ästhetische Theorie war sein letztes posthum erschienenes Werk.
1970 herausgegeben.
Also sein letztes posthum erschienenes Werk heißt, er hat es noch zur Lebzeit geschrieben, ist dann aber verstorben und danach ist es dann erschienen.
Richtig, herausgegeben von seiner Frau Gretel Adorno und von Rolf Tiedemann, Schüler von ihm.
Richtig. Die Definition dessen, was Kunst sei, ich zitiere nochmal.
Bitte.
Und verkürze es ein bisschen, ist allemal von dem vorgezeichnet, was sie einmal war, legitimiert sich nur an dem, wozu sie geworden ist, offen zu dem, was sie werden will und vielleicht werden kann. Was bedeutet das, Sien?
Das bedeutet, dass Kunst immer kontextuell zu verstehen ist.
Richtig.
Und deswegen Kunst vielleicht auch so spannend ist, so vielfältig ist, so deutungsoffen.
Ja.
Und deswegen auch nie an Aktualität verliert, wenn es denn wahre Kunst ist.
Richtig. Und was sich in dieser Kunstdefinition von Adorno ableitet, oh Mann, wir sind heute aber straight to the point, sehen.
Sehr gut.
Diese Kunstdefinition in der ästhetischen Theorie. Böse Zungen, Biografen und aufmerksame Rezensenten von Herrn Adorno sagen, dass sich in der ästhetischen Theorie, im letzten seines großen Eposes, dass sich alle Werke davor, die Dialektik der Aufklärung, der Exkurs, Philosophie der neuen Musik, der als Exkurs der Dialektik der Aufklärung zu verstehen ist, seine musikalischen Schriften, seine musiksoziologischen Werke, dass es kulminiert in der ästhetischen Theorie. Also was er eigentlich immer sagen wollte in seinen Schriften vorher, hat er dort niedergeschrieben.
Ist auf jeden Fall eines seiner wichtigsten Werke. Und wenn wir mal, ich habe die Bücher hier.
Ja, ich sehe sie.
Und man sieht auch ungefähr, die ästhetische Theorie ist mehr oder weniger doppelt so dick wie seine anderen Schriften, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen hanebüchene Rechnung,
sehr.
Zu sagen, was ich damit ausdrücke.
Sehr trivial empirisch.
Sehr trivial empirisch. Was ich damit aber zeigen möchte, ist einfach, das ist ein sehr umfangreiches Buch, was er dort verfasst hat.
Ja.
Und er greift dort mehr oder weniger das gesamte Denken seiner jahrzehntelangen Arbeit davor auf und führt das mehr oder weniger zusammen. Und das ist etwas, was ich bei Adorno insgesamt sehr spannend finde, bei seinen ästhetischen Betrachtungen, aber auch bei seiner stärker soziologisch-empirischen Forschung, versucht er immer einen Blick für ein großes Ganzes zu behalten. Und das zeichnet sich auch in der ästhetischen Theorie wieder ab. Deswegen, ich finde, es ist unglaublich schwer zu lesen. Ich habe nicht die gesamte ästhetische Theorie gelesen. Du hast sie mal komplett durchgeackert.
Nein, die ästhetische Theorie nicht. Ich muss mir mal einen Stift holen. Mir fallen manchmal Dinge ein, muss man die aufschreiben. Nein, ich finde, die ästhetische Theorie ist ein sehr vertracktes Werk.
Ja.
Man muss vielleicht an dieser Stelle kurz eine kleine Fußnote sagen. Fußnote, Sin und ich haben beschlossen, dass wir heute auf sämtliche Kategorien verzichten. Kein My Personal, kein Wikipedia. Richtig schlecht würde in dem Fall auch wenig Sinn machen, wobei das ganz spannend wäre. Wollen auf unsere Kategorien verzichten. Dementsprechend setzen wir ein paar Fußnoten zu My Personal. Fußnote My Personal. Sin und ich haben uns in unserem Studium, auch ich habe mich habe auch schon zu Adorno publiziert, sind aber natürlich keine Adorno-Experten in dem Sinne. Also es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die sagen, oh, puh. Also da gibt es wirklich einige.
Es gibt Menschen, die haben das Gesamtwerk von Adorno gelesen. Ja. Ich bin weit davon entfernt.
Cracks,
ich hab nicht zu Adorno publiziert. Ich habe ihn aber im Studium auch gelesen und schau immer mal wieder rein.
Ja.
Und ich habe ein Essay im Studium mal zu seinen Typen musikalischen Hörens geschrieben.
Schön, schön. Wie gesagt, ich habe meine Magisterarbeit, ich habe eine benotete, wichtige Arbeit über Adorno geschrieben, so was ein bisschen freakig ist.
Das bedeutet aber, du bist hier der Adorno-Spezialist von uns beiden.
Es ist ist ein bisschen her.
Das mag mein Vorteil sein.
Und als ich damals zu meinem Prüfer ging und meinte, ich möchte eine Magisterarbeit über Adorno schreiben, hat er gesagt, ja, Daniel, dann kannst du auch eine bessere Note verdienen und weniger Arbeit haben. So, ich habe da eine schlechtere Note bekommen und mehr Arbeit gehabt, aber das Thema war spannend.
Ja.
Gut, okay, also, wir haben über den Kunstbegriff, Fußnote geschlossen.
Fußnote vorbei.
Wir haben über den Kunstbegriff von Adorno gesprochen, kurz. Der Kunstbegriff ist geschichtlich durch und durch, was auch wieder ein kleines Adorno-Zitat ist. Die Musik ist durch Geschichte geprägt, die Kunst ist durch Geschichte geprägt. Die Beurteilung der Kunst, um das vorwegzunehmen, ist bei Adorno auch immer eine geschichtliche Komponente. Adorno war Dialektiker. Scene, Quizfrage. Kannst du in zwei Sätzen dem Publikum erklären, was ein Dialektiker so tut und was Dialektik bedeutet? Gemein, weil jetzt guckt
ihr nicht. Oh, schwer. Ja. Ich würde es in der Formel versuchen auszudrücken.
Okay, ja.
A plus B.
Ja.
Daraus versuchst du A plus B durch 2 zu machen.
Okay.
Haut das ungefähr hin? Nein, im Endeffekt geht die Dialektik davon aus, dass ganz allgemein gesprochen Sachen sich wechselseitig beeinflussen.
Ja. Schön gesagt.
So, und das funktioniert sowohl zum Beispiel in der Argumentation. Im Endeffekt ist das, was wir hier machen als Podcast, auch beinahe ein dialektisches Gespräch.
Ja.
Wobei wir nicht zu einer Lösung im Endeffekt kommen wollen oder wir kein Streitgespräch führen. Und Adorno vertritt vor allem auch einen historischen Dialektik.
Ich finde, wollen wir uns mit der Dialektik der Aufklärung, ich hatte sie gerade in der Hand und habe an ihr gerochen, weil sie sehr, sehr alt, also ich habe dieses Buch.
Können wir gerne machen, wir können von mir aus aber auch noch weiter über die Ästhetik ein bisschen sprechen, weil ich noch ein paar Fragen an dich habe dem Zusammenhang.
Ich habe dich unterbrochen, Sien, du wolltest nochmal zurück zur Theorie und hattest böse Fragen für mich vorbereitet.
Ich wollte nochmal zurück zur ästhetischen Theorie. Und zwar meine Frage an dich, der du in der ästhetischen Theorie stärker drin steckst als ich.
Mhm.
Was glaubst du, weshalb Adorno sich so sehr am Kunstbegriff und damit verbundenen ästhetischen Fragen aufgehangen hat?
Warum?
Ja, weil gerade seine ästhetischen Schriften meiner Meinung nach diejenigen sind, die aus heutiger Position heraus am angreifbarsten sind.
Warum? Boah, ich finde das eine sehr schwierige Frage, Sien. Ich finde es eine Fangfrage. Ich finde die Frage, warum tut man etwas, wenn wir schon über Philosophie reden, finde ich schwer. So, ja. Warum war ich
dann
heute
ersetze
Morgen
das Warum durch ein Wie. Also wie setzt er sich auseinander mit dem Kunstbegriff und wie befasst er sich auch mit ästhetischen Grundfragen?
Ich finde, was Adorno auszeichnet, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er halt in all den Jahren immer als sehr angreifbar und sehr streitbar, er hat sehr streitbare Sachen geschrieben, darauf kommen wir noch zu sprechen, warum er sehr streitbar war, ist, dass ich meines Erachtens, dass Adorno Soziologe war, aber ein sehr autobiografischer Soziologe. Also ich finde, dass bei Adorno immer der Zeitgeist und der Impetus, also ich habe bei Adorno immer das Gefühl, das fängt bei Kritiken zu Ernst Krenek in den 20er Jahren an, geht über die Philosophie der neuen Musik bis hin zur Dialektik der Aufklärung, bis zur ästhetischen Theorie, dass bei Adorno vielleicht nicht grundsätzlich, also ich meine, seine Kierkegaard, also seine Habilitation zum Beispiel oder was bei dir auf dem Tisch liegt, die Musiksoziologie, da ist es vielleicht ein bisschen weniger so, aber das bei Adorno schwingt immer der Zeitgeist mit. Also Adorno hat immer, und das ist ja auch letztlich seine eigene Vorgabe, über die er möglicherweise scheitert, das ist halt die Frage, seine Vorgabe ist, nicht nur die Kunst ist geschichtlich durch und durch, wie er sagt, sondern auch seine Kunst, seine Wissenschaft, seine Philosophie ist geschichtlich durch und durch. Was man natürlich, was geschichtlich betrachtet, einfach auch ein Zeitgeistphänomen war. Also ich habe in einer Publikation, die vor einigen, glaube ich, letztes Jahr erschien, habe ich einen kurzen Aufsatz gemacht, geschrieben über den Vergleich des Musikkritikers Paul Becker mit Theodor W. Adorno.
Ja.
Und dort stellt man fest, dass auch Paul Becker in seiner Musiksoziologie, boah, in seinem Musikjournalismus auch immer den Zeitgeist und die Geschichte, die dahinter steckte, in seinen Kritiken, in seinen Werken mit einfließen lässt. Jetzt kannst du sagen, oh, war es bei Nietzsche so, oh, war es bei Hegel so, oh, war es bei Marx so. Natürlich, auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist ja marxistisches Denken im weitesten Sinne.
Ja.
Aber das ist bei Adorno halt wirklich sehr stark, weil es halt meines Erachtens bei Adorno in der emotionalen Sprache verwurzelt ist.
Ja.
Adorno wühlt auf.
Ich habe oft das Gefühl, dass Adorno die richtigen Fragen stellt. Ich finde, er stellt ganz tolle Fragen an Geschichte, ganz tolle Fragen an Musik und gibt aber nicht immer unbedingt die besten Antworten darauf. Und in seiner ästhetischen Theorie finde ich ihn teilweise zu polemisch.
Ja, ja.
Und er selber...
Das denke ich mir.
Er selber würde dem wahrscheinlich gar nicht widersprechen.
Ja, nein.
Für meinen Geschmack ist allerdings in vielen Texten zu sehr sein eigener Standpunkt herauszulesen, ohne dass er den tatsächlich verteidigt. Also ganz stark beispielsweise in der Philosophie der neuen Musik.
Ja, 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 ja. Das ist eine Streitschrift. Ne?
Genau, das ist eine Polemik eigentlich schon.
Ja.
Da tue ich mich dann tatsächlich sehr schwer, ihn da als Musikwissenschaftler, Kunstwissenschaftler oder Musikphilosoph oder wie auch immer dann tatsächlich vollends ernst zu nehmen, weil er sich dort auf eine Seite schlägt. Und in dem Fall auf die Seite Schönbergs und der Wiener Schule.
Ja.
Da finde ich ihn zu engstirnig. Und deswegen versuche ich auch, um seine ästhetischen Schriften eher so einen kleinen Bogen herum zu machen.
Ich finde es ganz interessant, dass du das so siehst. Also was ich halt ganz interessant finde, ist, und das kristallisiert sich ja auch raus, da kannst du Stuckenschmidt lesen, da kannst du Dahlhaus lesen, da kannst du Riedmüller lesen, da kannst du Rudolf Stephan lesen und noch und noch und noch. Also Musikwissenschaftler, alles Kollegen, Kolleginnen von uns, sehr bekannte, berühmte Musikwissenschaftler. Das ist halt irgendwie auch, und ich denke, das ist der Grund, dass man sich zu einer gewissen Zeit, gerade in den 70er, in den 80er Jahren, glücklicherweise ist es ein bisschen vorbei, weil die Zeit bleibt für keinen stehen, wenn ich jetzt mal Adriano Celentano zitieren darf. Ist nicht so wichtig. dass man halt eine Meinung zu Adorno haben musste. Es gab mal eine Zeit und sich die Welt auch im Endeffekt gespalten hat zwischen Adorno-Fans und Adorno-Hasser. Also man kann zu sagen, oh ja, Adorno ist mir eigentlich egal, das ist halt so ein Stück Zeitgeschichte, ist ein relativ neues Phänomen. So. Also man musste halt schon, und das liegt halt natürlich genau daran, dass, also ich finde es ganz interessant, um das abzukürzen, das, was dich an Adorno stört, so, das finde ich halt geil. So, weil ich halt selber auch ein streitbarer Mensch bin. Also er ist, um es mal jetzt ganz böse zu sagen, er ist einfach ein blöder Arsch. So, also er ist halt teilweise wirklich ein intellektueller Wichser, würde ich sagen. Darf ich das sagen?
Das darfst du sagen.
Und das ist halt wirklich, es ist gemein. Also ich meine, darf ich ein Beispiel nennen an der Stelle?
Wenn wir
über Polemik reden.
Nenn ein Beispiel, ja.
Also ich zitiere aus Adornos Glosse über Sibelius.
Ja.
Und ich möchte da mehrfach zitieren, weil, so, ne, zum Thema gemein. Du kennst es nicht?
Wir haben im Vorweg ein bisschen drüber gesprochen, aber ich habe den Text als solchen nicht gelesen.
Er redet jetzt also über Sibelius, ja? Zitat. Man wird neugierig und hört sich einige der Hauptwerke, etwa die vierte oder fünfte Symphonie, an. Zuvor studiert man die Partituren. Sie sehen dürftig und böotisch aus und man meint, das Geheimnis könne sich nur aus dem leibhaften Hören erschließen. Aber der Klang ändert nichts am Bild. Das sieht so aus. Es werden als Themen irgendwelche völlig unplastischen und trivialen Tonfolgen aufgestellt, meistens nicht einmal ausharmonisiert, sondern unisono mit Orgelpunkten liegenden Harmonien und was sonst nur die fünf Notenlinien hergeben und logischen akkordischen Fortgang zu vermeiden. Diesen Tonfolgen widerfährt sehr früh ein Unglück, etwa wie einem Säugling, der vom Tisch herunterfällt und sich das Rückgrat verletzt. Sie können nicht richtig gehen, sie bleiben stecken. Darf ich weitermachen?
Gerne.
Es ist die Orgel, also ich zitiere jetzt mal einen Sprung. Es ist die Originalität der Hilflosigkeit. Vom Schlag jener Amateure, die fürchten, Kompositionsstunden zu nehmen, um nicht ihr Eigentümliches zu verlieren, das selbst nichts ist als der desorganisierte Rückstand dessen, was vor ihnen war. Über Sibelius als Komponisten wären so wenig Worte zu verlieren, wie über solche Amateure. Er mag sich um die musikalische Kolonisierung seines Heimatlands erhebliche Verdienste erworben haben. Man kann sich gut vorstellen, dass er nach seinen deutschen Kompositionsstudien dorthin mit berechtigten Inferioritätsgefühlen zurückkam, wohlbewusst der Tatsache, dass ihm weder einen Choral auszusetzen noch einen ordentlichen Kontrapunkt zu schreiben vergönnt war. Dass er sich ins Land der tausend Seen vergrub, um vor den kritischen Augen seiner Schulmeister geborgen zu sein. Wahrscheinlich war keiner erstaunter, als er zu entdecken, dass sein Versagen als Gelingen, sein Nichtkönnen als Müssen gedeutet wird. Schließlich hat er wohl selbst geglaubt und brütet nun jahrelang über der achten Symphonie, als ob es die neunte wäre. Zitat Ende. Und so weiter und so fort.
Ja. Kannst du
ja?
bei Adornos Texten unterscheiden, wann er als Musikwissenschaftler, wann als Philosoph und wann als Musikkritiker schreibt? Weil ich finde, diese Sachen vermischen sich und das gerade, so etwas kann man als Musikkritiker schreiben, das sollte er nicht in der Vorlesung sagen, an der Uni zum Beispiel.
Das ist halt wirklich eine sehr starke Polemik. Also ich meine, diese Geschichte mit wie einem Säugling, der vom Tisch runterfällt ist und der sich das Rückgrat bricht, ist geradezu geschmacklos.
Ja.
Wie gesagt, es geht immer so weiter, munter so weiter. Ne? Es sind vier Seiten. Der Erfolg von Sibelius ist ein Störungssymptom des musikalischen Bewusstseins. Also er zieht das halt noch weiter auf. Er geht dann hier jetzt auch so ein bisschen, und da sind wir dann wieder, er sind bei Blut und Boden. Ne? Er sagt, die falschen Dreiklänge, Strawinsky hat sie auskomponiert. Er hat durch hinzugesetzte falsche Noten demonstriert, wie falsch die richtigen geworden sind. Bei Sibelius klingen schon die reinen falsch. Er ist ein Strawinsky wider Willen, nur hat er weniger Talent. Und jetzt kommt's, davon wollen seine Anhänger nichts wissen. Ihr Lied hört auf den Refrain, ist alles Natur. Der große Pan, je nach Bedarf, auch Blut und Boden, stellt sich prompt ein. Also Blut und Boden, da kommt der Nazi-Vergleich, da kommt das Natürliche. Ja. Um deine Frage zu beantworten, er schreibt in dieser Glosse am Anfang, kommt man nach England oder gar Amerika, so beginnt der Name ins Ungemessene zu wachsen. Wir reden von Sibelius. Er wird so häufig genannt wie der einer Automarke. Radio und Konzert hallen von Tönen aus Finnland wieder.
Ja.
Genannt wie eine Automarke. Also es verwebt sich halt bei Adorno. Das sind alles Beispiele. Also er nennt hier Strawinsky. Er gibt einen Verweis auf die
Strawinsky ist ein großes Beispiel in der Philosophie der neuen Musik, wo er Schönberg und Strawinsky gegenüberstellt.
Und der Begriff mit dem, dass er natürlich den Namen Sibelius mit einer Automarke vergleicht, ist wieder der Verweis auf seine
Kulturindustrie-Kapitel.
Ich denke, man kann es nicht pauschalisieren. Also was mich eigentlich interessieren würde an dieser Entschuldigung, an dieser Glosse über Sibelius, was will er jetzt eigentlich? Warum ist Adorno der Meinung, so ein maßloses Verdikt? Das ist von 1968.
Ich weiß, was du meinst. Das ist das, was ich mich teilweise auch frage. Also ich muss sagen, mit seinen ästhetischen Schriften kann ich vielfach reichlich wenig anfangen. Wir können vielleicht jetzt zu einem weiteren Punkt gehen, wenn wir die Ästhetik so ein bisschen verlassen wollen. Warum lesen wir heutzutage in der Musikwissenschaft weiterhin Adorno? Ich kann sagen, weshalb ich Adorno lese. Ich habe mich dafür mal auf zwei Bücher so ein bisschen gestürzt, die ich dafür wichtig halte.
Ja.
Und zwar sind das die Dialektik der Aufklärung, wir haben es bereits angesprochen, und die Einleitung in die Musiksoziologie.
Mhm. Mhm.
Die Dialektik der Aufklärung hat er gemeinsam mit Max Horkheimer geschrieben, während des Zweiten Weltkrieges. Und im Endeffekt ist es eine Essay-Sammlung, möchte man fast sagen.
Ja.
Adornos Frau Gretel Adorno hat teilweise Gespräche zwischen Max Horkheimer und Theodor Adorno protokolliert. Und das war dann die Grundlage für Texte. Vielleicht hätten die beiden heute einen Podcast gemacht.
Ja.
Die Grundthese der Dialektik der Aufklärung.
Oh, oder die Aufklärung die in Grund, einem Satz 10.
Nein, mache ich nicht. Die Frage ist, was ist Aufklärung?
Ja.
Das ist die Frage, die sich die beiden stellen. Und dahinter steht vielmehr, was ist rationales Denken?
Ja.
Warum denken Menschen logisch und wo führt das hin?
Das ist die entscheidende Frage.
Wo führt das hin?
Die entscheidende Frage und das ist ganz interessant, weil das möchte ich hier droppen. Ne?
Ja. Es führt zum Nationalsozialismus und Faschismus.
Es ist immer eine Fortschrittsideologie in seinem Denken immanent. Bin ich der Meinung.
Ist ein dialektischer Geschichtsbegriff.
Richtig. Und diese Fortschrittsideologie, was er hat, ist, also das ist natürlich wellenartig. Und diese These, dass die Aufklärung in ihrer Entwicklung hin zum Faschismus führt, hin zum Umschlag in Unfreiheit, hin zu einem totalitären System.
Hin zum Zweiten Weltkrieg.
Hin zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus dann hin zu einer Kulturindustrie, ist meines Erachtens, ne, und da sind wir wieder bei Adorno und Trivialität und die Anwendung von Adorno, ist meines Erachtens in der heutigen Welt und sowohl damals, also im 20. Jahrhundert, wie auch ganz gegenwärtig, an ganz vielen einzelnen Punkten immer wieder zu erkennen. Also ich sehe Adorno ich sehe, wenn man sich über Aufklärung beschäftigt, wenn man sich über den Zeitgeist beschäftigt, sehe ich immer wieder die Idee dahinter, dass man sagt, wohin führt eigentlich aufklärerisches Denken?
Ganz genau. Und
sehr, sehr wichtig, sehr aktuell.
Ich sehe das auch so und die beiden sehen die Ursprünge aufklärerischen Denkens in der griechischen Mystik.
Ja, ja. Entschuldigung.
Mythologie, nicht Mystik.
Ja, ich wusste nicht, dass du da jetzt.
Und sie sagen, die griechischen Mythen versuchen ja bereits Naturphänomene, den Ursprung der Welt und so weiter auf irgendetwas zurückzuführen, eine logische Erklärung dafür zu finden.
Richtig.
Es sei mal dahingestellt, wie logisch man Verwandlung von Menschen in Steine und so weiter finden mag. Ja. Aber prinzipiell sind das Erzählungen, die einer inneren Logik folgen. Ja. Im Endeffekt ist der Faschismus als totalitäres System, als System, welches sich herausnimmt, Minderheiten zu töten, ist die Perfektion rationalen Denkens in Adornos und Horkheimers Sicht, weil dort tatsächlich dann Sozialdarwinismus konsequent umgesetzt wird. Mhm. Das heißt, wenn wir in Anführungsstrichen schwächere Glieder in der Volksgemeinschaft haben, dann darf zum Wohl der Volksgemeinschaft in Kauf genommen werden, dass diese Glieder ausgemerzt werden.
Richtig.
Haben wir in der Geschichte bis heute, auch nach dem Faschismus, immer wieder gesehen. Das passiert leider immer wieder,
wird auch immer wieder passieren.
Ja. Die beiden sagen, es ist im Endeffekt aufklärerisches Denken, was dahinter steht.
Auch die Bewegung der neuen Rechten ganz aktuell. Darüber hat Adorno jetzt das ist ja jetzt ganz aktuell ein Essay erschienen von ihm oder ein Aufsatz oder wieder in den Charts, wie sagt man?
Ja, wieder vertreten ist seine Auseinandersetzung mit. Richtig. Was ist der autoritäre Charakter?
Genau, neu aufgesetzt, so ist ja gerade Thema in den Medien, aber es geht genau darum, einfach so ein Satz wie, das darf man ja wohl noch sagen dürfen. Auch dieses, das Popherrsche, Anything Goes, sage ich jetzt mal. Ja. Diese ganzen Bewegungen, postmoderne Bewegungen, spätkapitalistische Bewegungen, kulminieren bei Adorno genau in diesem Begriff, in dieser aufklärerischen Dialektik. Und wie gesagt, das ist zum Teil auch wahr, ein Stück weit.
Und dieses Buch geschrieben zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, es war noch nicht, vielleicht war es erahnbar. Allerdings stand es nicht fest, dass der Nationalsozialismus in Deutschland auch tatsächlich zu Fall gebracht wird.
Ja.
Und 1944 erscheint bereits diese Analyse des Entstehens des Faschismus. Und der Nationalsozialismus in Deutschland oder Faschismus weltweit, das stellt einen großen Angelpunkt im Leben und Denken Theodor Adornos da, weil er selber auch emigriert, erst nach Oxford 34 und dann 38 in die USA, wo er bis 1953 auch bleibt, weiter dort arbeitet und sich ganz stark damit auseinandersetzt, wie konnte diese große Katastrophe überhaupt passieren. Und in der Dialektik der Aufklärung, das ist dann das, was für uns als Musikwissenschaftler vielleicht am spannendsten ist, befindet sich das berühmte Kapitel über die Kulturindustrie.
Was ich jedem Hörer empfehle, einmal im Jahr, lieber Hörer, liebe Hörerin, setzen Sie sich bitte einmal im Jahr hin, machen Sie sich eine schöne Flasche Rotwein auf, rauchen Sie vielleicht eine Zigarette und setzen Sie sich hin und lesen Sie einmal im Jahr diese 40 Seiten oder was es sind über die Kulturindustrie.
Ja.
Das kann ich eigentlich jedem empfehlen.
Und mehr oder weniger ist dieser Text immer noch die, weiß nicht, eines der Gründungsdokumente, wenn man das so nennen möchte, ja, der Kulturwissenschaft, der Cultural Studies. Wir wissen, dass der Text vor allem von Adorno stammt. Also dieses Kapitel geht vor allem auf Adorno zurück. Das Buch ist ja gemeinsam mit Horkheimer geschrieben. Er beschreibt darin, wie Kunst, wie Kultur im Endeffekt auch im Kapitalismus zu einer Ware wird.
Darf ich?
Sehr gerne.
Zitat.
Ich habe auch Zitate rausgesucht.
Du darfst auch mal zitieren.
Schieß los.
Zitat. Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Jede Sparte ist einstimmig in sich und alle zusammen. Die ästhetischen Manifestationen noch der politischen Gegensätze verkünden gleichermaßen das Lob des stählernen Rhythmus. Ja, und weiter. Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. Möchtest du weitermachen?
Ich kann direkt daran anschließen, auch wenn das nicht der Text ist, also nicht die Passage, die direkt daran anschließt. Je fester die Positionen der Kulturindustrie werden, umso summarischer kann sie mit dem Bedürfnis der Konsumenten verfahren, es produzieren, steuern, disziplinieren, selbst das Amüsement einziehen. Dem kulturellen Fortschritt sind da keine Schranken gesetzt. Aber die Tendenz dazu ist dem Prinzip des Amüsements als einem bürgerlich Aufgeklärten selbst immanent. War das Amüsementbedürfnis weithin von der Industrie hervorgebracht, die den Massen das Werk durchs Sujet, den Öldruck durch den dargestellten Leckerbissen und umgekehrt das Puddingpulver durch den abgebildeten Pudding anpries, so ist dem Amüsement immer schon das geschäftlich Angedrehte anzumerken, der Sales Talk, die Stimme des Marktschreiers vom Jahrmarkt.
Es ist wunderbar und es
ist eine Analyse von Werbung im Endeffekt auch.
Ja, es zieht sich halt konsequent, also wir können jetzt weiter zitieren und weiter zitieren. Das Schöne an Adorno ist, eigentlich kannst du das Ding aufschlagen und so, die ganze Sprache ist einfach nur geil. So, es ist in jedem Satz steckt halt Bedeutungsschwangere drin. Ich finde ja diese Polemik, die dahinter steckt, wie gesagt, das, was viele Leute halt anrüchig finden, finde ich ja einfach nur toll. Also ich finde ja auch eine gewisse Spur an Arroganz, finde ich ja, ich persönlich ja auch irgendwie sympathisch, finde es ganz amüsant. Aber was hier drin steckt ist, um das runterzubrechen, Adorno sagt hier, dass sämtliche, also wir reden von 1944, dass sämtliche kulturindustrielle Erzeugnisse künstlerisch nichts wert sind, um es mal so ein bisschen runterzubrechen. So, sie sind einzig und allein aus einem Verkaufszweck entstanden und einzig und allein einem kapitalistischen System untergeordnet. Oder einem faschistischen System, je nachdem. Das ist, da geht es jetzt um die Kulturindustrie, also da geht es jetzt wirklich monetär, das ist antikapitalistisch.
Ja, genau. Was können wir daraus mitnehmen?
44 ziehen.
Ja.
Über was reden wir? Wir reden über Goebbels Reden im Radio. Wir reden über Minstrel-Shows in Amerika. Wir reden über Crooner-Songs, die zu jener Zeit sind. Wir reden über einen sehr, sehr aufgeblähten Broadway-Apparat.
Total.
Befindet sich zu der Zeit in Amerika.
Die 30er Jahre waren die Hochzeit des Swing. Und zwar der kommerziellen Swing-Musik als Tanz- und Unterhaltungsmusik.
Wir reden über eine wahnsinnig aufgeblähte und gerade im Zenit stehende Plattenindustrie.
Radio ganz groß.
Radio, da habe ich schon erzählt. Aber wie gesagt, aber auch über den Volksempfänger gehaltene Reden, über ganz explizite Einflussnahme des Radios, also Massenmedien.
Adorno war zu der Zeit selber bereits in New York. Und war selber auch im Princeton Radio Research Project, also hat selber quasi den Einfluss von Medien auf menschliches Verhalten mit untersucht.
Ja, richtig, richtig. Daraus entsteht halt dieser Text.
Ja.
So, daraus entsteht dieser Text. Also ich habe mich immer gefragt, du findest ganz viele Sachen, die sind total wahr. Also ich meine, guck dir eine Castingshow an von heute. Ja. Das spricht total der Wahrheit so. Ja. Ich weiß nicht, ob Ed Sheeran Musik macht, weil er gerne Musik macht. Ich weiß nicht, ob Britney Spears gerne Musik gemacht hat, weil sie gerne Musik macht.
Was wir daraus mitnehmen können allerdings ist, wir können die Kulturindustrie nicht wegdenken. Selbst wenn Ed Sheeran einfach Musik machen möchte und nicht kommerziell denkt, ich meine, mittlerweile kann ihm das Finanziele theoretisch auch egal sein, aber dahinter stehen natürlich auch noch andere Leute. Richtig, richtig. Wir können die Industrie und die Menschen dahinter, die Verkaufsmechanismen nicht wegdenken. Und da sind wir wiederum in einem dialektischen Prozess des Entstehens von Kultur mit drin. Ja. Die Kultur im kapitalistischen System entsteht immer auch unter kulturindustriellen Bedingungen. Und das spiegelt sich sogar in einem Bereich wie der sogenannten klassischen Musik oder ernsten Musik wieder, die natürlich durch staatliche Subventionen in Deutschland ein bisschen freier ist und nicht nur auf Kommerz hin produzieren muss. Gleichzeitig muss man sagen, ohne die Subventionen würde diese Kulturszene gar nicht existieren
aber
können.
Es ist natürlich
und auch die sind darauf angewiesen, dass sich das, was sie machen, verkauft, dass sie Werbung machen. Wenn wir durch Berlin gehen, sehen wir Werbung für die Deutsche Oper und für die Philharmonie und so weiter. Das heißt, auch diese Form von Musik ist heutzutage Prozessen der Vermarktung unterworfen.
Du weißt ja, dass ich auch dramaturgisch tätig war in den letzten 10 Jahren meines Lebens. Und klar, wir sitzen da mit der künstlerischen Leitung und wir erstellen Programme und die Frage, was wollen die Leute hören?
Ja.
Sollen wir Mozart spielen oder sollen wir Ligeti spielen?
Ja.
So, und dann können wir uns ja mal überlegen, wie der Saal voll ist. Und dann können wir uns ja mal überlegen, wenn der Saal nicht voll ist, wie wir unsere Gagen zahlen können, etc. pp.
Das sieht man auch anhand der Konzertprogramme so.
Ja.
Das hier ist das Konzert, womit Geld verdient wird.
Ja.
Und das ist das Konzert,
womit
geworben wird, damit man später wieder Fördergelder bekommt, weil man ja auch einen gewissen Bildungsauftrag, Kulturauftrag und so
richtig,
weiter
verfolgt. Richtig, genau. Und gut.
Aber natürlich muss die Zauberflöte an der Deutschen Oper laufen.
Das ist halt die Frage. Also die Frage ist, ich halte das für durchaus auch für höchst kritisierbar. Also gerade wenn wir uns jetzt vielleicht in Braunschweig, verzeiht alle Braunschweiger, möglicherweise nicht in Berlin. Also ich meine, um das jetzt marktstrategisch mal zu erleuchten, ist halt immer die Frage, ein Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie kriegst du auch mit Ligeti voll.
Ja.
So, das ist jetzt nicht, also
in
das
Berlin
ist,
halt der
Kammermusiksaal vielleicht nicht, ist vielleicht nicht das Thema. Ja. So, man muss gucken, welche Zielgruppen man anspricht, etc. etc. pp.
In der Elbphilharmonie ist momentan egal, was du spielst.
Ja, da kommen die Leute,
sowieso
mit Asia
und gehen dann in der Pause.
Richtig. Aber zurück zum Ursprung. 1944 ist das natürlich einfach ein Pflock,
ja,
den er da reinhaut in die Welt, Adorno.
Und ich finde, sehr, sehr clever beobachtet.
Ja.
Sehr gut geschrieben.
Ja.
Und deswegen bis heute auch gelesen. Also natürlich sind solche geschichtsphilosophischen Schriften, kulturphilosophische Schriften immer streitbar. Weil der empirische Nährboden der Argumentation ja sehr dünn ist.
Empirischer Nährboden. Darf ich da einhaken?
Gerne.
1944, Dialektik der Aufklärung, Kapitel Kulturindustrie haben wir genannt, Umschlag in Unfreiheit haben wir genannt. In direkter Folge den Auftakt seiner Buchveröffentlichung zur Musik, sein erstes Musikbuch überhaupt, 1949, Philosophie der neuen Musik. Gleich im Anschluss sein zweites Musikbuch, 1952, Versuch über Wagner.
Ja, habe ich hier in Erstausgabe.
Ein hochpolitisches Buch. Kurz dazu, biografisch. Adorno hat in den 20er Jahren in der Zeitschrift für Musik, 1923, 1925, vor allen Dingen sehr viel auch im Musikblätter des Anbruch in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre, 28, 29, 30, zur Zwölftontechnik, zum Begriff der neuen Musik.
Er selber wollte die Zeitschrift so ein bisschen zum musikalischen Leitmedium erheben, womit er gescheitert ist.
Nadelkurven, das ist ein kurzer Bericht über, da geht es um Walter Benjamin, da geht es um Nadelkurven, ne, da geht es um Vinyl, um Schallplattenindustrie, atonales Intermezzo. Also er hat sich, so bin ich übrigens auf meinen Artikel im Vergleich zu Paul Becker gekommen damals. Er hat sich dort sehr bemüht, in den 20er Jahren, nicht nur er, die neue Musik zu fördern. Wie gesagt, was habe ich genannt? Reaktion und Fortschritt ist ein Artikel.
Ja.
Reaktion und Fortschritt, 1930 erschienen in Musikblätter des Anbruch. Wie ihr alle wisst da draußen, Philosophie der neuen Musik geht um Schönberg und der Fortschritt, Kapitel 1.
Und
Kapitel 2, Strawinsky und die Reaktion.
Ja.
Also es fiel auch bei Adorno nicht vom Baum. Nichtsdestotrotz bildet im Endeffekt, weil du von Empirie gesprochen hast, die Philosophie der neuen Musik. Es ist ein ausgeführter Exkurs der Dialektik der Aufklärung.
Ja.
Wo er nämlich genau diese Pole beschreibt. Darf ich weiterreden?
Gerne.
Und sagt, aha, Schönberg ist der Fortschritt. Aus bestimmten Gründen X.
Ja.
Und Strawinsky ist die Reaktion.
Ja.
Und das ist, um es mal abzuschließen und zu werten, ich kann das gerne nochmal, wir können das gerne natürlich ausführen an der Stelle jetzt. Es ist nicht stringent, stichhaltig. Es ist eine Polemik. Was er sagt, ist, ich meine, ja, schwer, das in drei Sätzen zu sagen. Es geht um den Begriff des musikalischen Materials bei Adorno, der ähnlich wie der Kunstbegriff eingangs zitiert, immer geschichtlich ist und Adornos von Dahlhaus stark kritisiert zum Beispiel. Adornos Kritik oder höhere Kritik ist die, dass das Material immer geschichtlich ist und der entsprechende Komponist in einer Fortschrittsideologie mit dem Material, also wir reden in der Tat von Tönen,
ja,
und von Tonfolgen,
ja, von Motiven,
von ganz klassischen,
von Verarbeitung von Motiven.
Aber das ist geschichtlich und der Komponist muss im Zeitgeist entsprechend einer Fortschrittsideologie immanent etwas komponieren und das hat dann eine gewisse Wertigkeit. Das ist der Fortschritt und das ist gut.
Ja.
Und Strawinsky zum Beispiel in seiner neoklassizistischen Art zu komponieren.
Greift auf Altes,
Altes, Bekanntes zurück und macht es sozusagen in einen neuen Glanz, ist quasi eine Art, ja, so eine Art Vintage, würde man heutzutage sagen.
Heute würde man Postmoderne dazu sagen.
Postmodern sagen, ja, das ist so ein bisschen Retro. Also er versucht sozusagen aus etwas Altem was Neues zu machen und das ist nach Adornos Empfinden, geht das so nicht?
Ja.
Weil daraus ihm zu wenig Neues entsteht.
Ja.
Das ist rückschrittlich gedacht.
Genau, es ist auch kein Weiterführen einer Traditionslinie.
Richtig.
Sondern ja, im Endeffekt das Ende der Geschichte.
Richtig.
Um mal diesen,
richtig, das
diesen überstrapazierten
Begriff
dann zu verwenden.
Naja, es ist sozusagen so, und da, ich hatte ja von der Glosse von
Sibelius
geredet, die im Promptus erschienen ist.
Ja.
Eine Aufsatzsammlung. Adorno hat viele Aufsatzsammlungen, viele musikalische Schriften, viele Aufsatzsammlungen.
Er hat viel als Musikkritiker auch gearbeitet und halt eben kurze Texte veröffentlicht, ne? Nicht nur Monographien.
Also, Glosse über Sibelius, 68 erschienen, 1938 geschrieben.
Ach, okay.
Ja. Jedenfalls endet er hier, weil er das ja mit...
Passt auch, weil er zu der Zeit in den USA ist.
Richtig, also weil er ja das mit Strawinsky vergleicht, habe ich ja eingangs erzählt, diese Glosse endet mit dem kurzen Satz, ihre Wirkung ist gefährlich. Also er sagt, die Musik ist gefährlich von Sibelius. Also das ist nämlich genau das, was ich auch, das sagt er ja auch bei Strawinsky, er sagt, das ist gefährlich, das führt, also im Zweifel sagt er, es führt eigentlich unweigerlich in den Faschismus, also um es mal ganz böse zu formulieren. So.
Ja.
Das ist eine Geschichtsklittung.
Ja, wobei sich darüber natürlich.
Ja, genau, aber darum geht es ja sozusagen darum. Das ist ja das Streitbare daran.
Ja.
Also das führt er halt empirisch dort aus. Ja, über das Versuch über Wagner, kannst du dazu was sagen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen.
Ich habe reingelesen, also ich habe das erste Kapitel gelesen und den Rest so ein bisschen überflogen.
Ja.
Im Endeffekt befasst er sich. Und das ist eine Herangehensweise, wie Adorno oftmals arbeitet, mit unterschiedlichen Motiven, mit unterschiedlichen Stichworten. Das Buch ist aufgebaut, erstes Kapitel Sozialcharakter, zweites Kapitel Gestus, drittes Kapitel Motiv und dann geht es weiter Klang, Farbe, Phantasmagorie, Musikdrama, Mythos, Gott und Bettler, Chimäre. Im Endeffekt ist es beinahe eine Abrechnung mit Wagner,
ja,
in welcher er sich zu großem Teil mit Wagner und seinen antisemitischen, faschistischen Tendenzen auseinandersetzt. Ja. Ja, im Endeffekt ist es eine sehr kritische Auseinandersetzung mit Wagner und seinem Schaffen. In den USA selber noch geschrieben, also da war er noch nicht wieder in Deutschland.
Ja.
Herausgekommen 1952. Und ich finde es insofern sehr spannend, als dass er insgesamt 3 Monographien zu einzelnen Musikern veröffentlicht hat.
Mhm.
zu Alban Berg, zu Gustav Mahler und zu Richard Wagner, während er Alban Berg mehr oder weniger über alles hinweg lobt. Ja. Also das Buch heißt Berg, der Meister des kleinsten Übergangs, 1967 erschienen. Und er mit Berg selber auch befreundet war, kommt Wagner bei ihm nicht so gut weg. Das mag wenig verwundern.
Ja.
Ich finde ihn allerdings auch dort wiederum polemisch.
Ja, na klar.
Muss ich sagen, in seiner Schreibweise. Wir haben jetzt viel über Adorno und seine Nähe zur Wiener Schule Schönbergs gesprochen. Haben noch nicht angedeutet, woher das auch kommen mag, für die Adornos Leben nicht so gut kennen. Adorno selber ist 1903 geboren und nachdem er dann 1924, ja, so mit 21 Jahren, bereits seine Dissertation abgeschlossen hat.
So wie du, oder?
So wie ich ungefähr.
Ja.
ist er dann nach Wien gegangen und hat dort nochmal ein Aufbaustudium Komposition drangehängt und er kannte so die Leute um Schönberg, obwohl er sich mit dem selber gar nicht so gut verstanden hat. Mit Alban Berg
Schönberg hat ihn ja aber trotzdem beauftragt, ein musikalisches Lexikon zu schreiben, was Adorno ja dann nicht gemacht hat. Also,
gut. Letztendlich hat er auch komponiert.
Ja,
also
ja.
Wir haben von Adorno einige Kompositionen, die auch nach wie vor erhalten sind, die man sich anhören kann.
Ja.
Magst du deinen Eindruck dazu schildern? Hast du sie dir angehört?
Ich habe sie mir angehört. Ich denke, sie wurden von vielerlei Hinsicht auch schon eingeordnet und auch er selbst hat das ja nie so hoch angesehen. Sie sind sehr atonal, sehr zwölftönig, sie sind sehr, sehr, sehr krachig und von guter Qualität, ohne jedoch den Glanz eines Berg oder Webern zu jener Zeit zu erreichen.
Ja.
So, es ist ungefähr so, wie als wenn, kennst du das Boulez Conducts Zappa-Album, wo Zappa versucht hat, serielle Musik zu schreiben?
Nein.
Das kommt ungefähr dem Ganzen von der Qualität nahe, wo du sagst so, ja, du sagst so, also muss man, Zappa schreibt neue Musik und dann sagst du so, ja.
Ja, kann man machen.
Auch ganz cool, ist okay.
Also ich finde auch, die Stücke haben Studiencharakter.
Richtig.
Also man muss dazu ja auch sagen, dass, ja.
Er hat es aber nie jetzt groß gefordert. Ne?
Er hat es nie groß gefordert. Er hat 2 Jahre dieses Aufbaustudium da gemacht. Und ich sag mal, wenn man 2 Jahre Komposition komponiert, macht einen das noch nicht zu einem Weltklasse-Komponisten.
Nee, aber er war diesbezüglich auch durchaus Understatement. Also er hat es jetzt nie groß in den großen Glocke gehangen.
Ich glaube, er hat es vor allem getan, um einfach ein bisschen noch tiefer in die Materie einzusteigen, weil was er tatsächlich dann...
Suchst du was, Sien?
Ich gehe so ein bisschen durch Spotify gerade und schaue gerade, wo ich meine Adorno-Alben habe, aber das ist auch nicht so wichtig. Wir packen ein bisschen Adorno in die Playlist, dann reicht das.
Haben wir ja genau auf die 5er-Köster-Stücke zum Beispiel. Die werden relativ häufig aufgeführt. Ja. Da gibt es auch Einspielungen von...
Dann hat er das Album für die Jugend, also von Schumann, hat er bearbeitet für Orchester.
Ja.
Da gibt es eine Einspielung oder mehrere.
Aber das ist
auch alles, also für mich Mittelklasse. Handwerkszeug.
Kurz, um das nochmal abzuschließen, wir wollten über die Musiksoziologie nochmal reden. Ich empfehle jeden, den lege ich in die Literaturliste und den empfehle ich wirklich, wirklich jeden. Auch dir habe ich ihn empfohlen, den Vortrag von meinem lieben, geschätzten Lehrer, von Albrecht Riedmüller. Albrecht Riedmüller, meinen geschätzten Lehrer und Mitverantwortlichen, dass ich hier sitze und so geworden bin, wie ich bin.
Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt.
Richtig. Hat einen Vortrag gehalten bei der Eröffnung der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Frankfurt und zwar am 4. Oktober 1989. Das heißt, wir reden
20 Jahre nach seinem Tod. In den 80ern war Adorno wieder sehr angesagt.
Ziemlich genau 30 Jahre von heute entfernt.
Ja.
An einem sehr besonderen Datum, dieser Vortrag wurde publiziert im Archiv für Musikwissenschaft, Adorno Musicus. Und dieser Artikel ist meines Erachtens, oder dieser Vortrag ist ganz toll, so. Und dort sagt er, weil du von Wagner gesprochen hast, es ist, ich zitiere Riedmüller, es ist Adolf Hitler, der zwischen Adorno und Wagner steht, und es ist Adolf Hitler, der auch die Musikgeschichte verändert hat, sofern er Schönberg und Adorno ins Exil trieb. Und abschließend weil wir über Adorno als Musikwissenschaftler gesprochen haben. Adornos Verdienst, ich zitiere wieder Riedmüller, Adornos Verdienst wiederum ist es, die politische Argumentation in apolitische Musikkreise hineingetragen zu haben. Das finde ich eine sehr schöne Aussage von Herrn Riedmüller, weil das ist immer so ein bisschen, was man bei dieser ganzen Polemik und bei dem ganzen Problem Adorno unterschätzt, ist, dass er wirklich ein politisches Bewusstsein wirklich in apolitische Musikkreise getragen hat. Apolitische Musikwissenschaft, die heute immer noch zu 60-70% in dieser Musikwissenschaft auch existiert. Ja. Also es gibt viele Menschen, viele Kollegen, ohne das jetzt zu kritisch zu sehen, die einfach apolitische Musikwissenschaft
machen. Wir machen Musikwissenschaft, das hat mit Politik nichts zu tun.
Richtig.
Und deswegen finde ich die Einleitung in die Musiksoziologie von Adorno sehr spannend, weil er dort davon ausgeht, dass gesellschaftliche Prozesse und kulturelle Erzeugnisse, wie beispielsweise Musik, immer auch in Zusammenhängen miteinander stehen. Und das Buch selber ist, ich muss jetzt einmal gucken, 1962 erschienen. Im Endeffekt ist das die Verschriftlichung von 12 Vorlesungen, die Adorno gehalten hat. Und 1962, anders als heute vielleicht, war es alles andere als selbstverständlich, dass man Musik in gesellschaftlichen Kontexten gedacht hat. Und versucht hat, diesen weiteren Blick dafür zu schaffen, dass Bewusstsein entwickelte sich langsam, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ein Fach wie Musiksoziologie, deswegen ist es interessant, dass er diesen Namen hier auch schon wählt, war alles andere als etabliert in Deutschland.
Ich finde es ganz lustig. Mir ist gerade ein sehr lustiges Schlagwort eingefallen, was auch wieder dialektisch ist in dem Kontext.
Ja.
Wir haben gesagt, dass Adorno viel Populäres und fast alles Populäre letztlich kritisiert hat.
Ja.
Und alles Gefällige auch, ne? Also ich meine, das sind ja so diese Schlagwörter, die wir noch gar nicht genannt haben, so diese Klassiker.
Und in den 60ern,
die einzigen Werke heute, die zählen, sind die, welche keine mehr sind, ne? Nach Auschwitz kein C-Dur-Akkord mehr, so, ne? Das sind ja so diese Pflöcke, die er gesetzt hat. Und ganz kurz, weil es mir gerade eingefallen ist, es ist halt ganz lustig, weil du das sagst mit der Musiksoziologie. Natürlich, wir reden von Tibor Kneif zu jener Zeit, ein bisschen später. Wir reden aber natürlich von Max Weber, der sich musiksoziologisch verdienst gemacht hat. Aber man muss schon sagen, dass halt gewisse Themen von Adorno eigentlich ins populäre Bewusstsein erst durch Adorno gekommen sind. Ja. Also er hat für die Musiksoziologie unglaublich viel getan. Jetzt kannst du gleich weitermachen, aber es ist halt ganz interessant, weil er hat sich gegen das Populäre gesträubt, ist aber selber Teil dieser populären Kultur gewesen. Ne?
Das und ist auch teilweise vereinnahmt worden davon.
Ist ja dann auch,
gerade in den 60ern, also es ist spannend, 1962 bringt er dieses Buch raus
und
kritisiert da auch wieder kulturindustrielle Prozesse.
Ja.
Und 63, 64, da beginnt die Popmusik richtig zu explodieren.
Richtig.
Da geht's richtig los, da haben wir Beatlemania und British Invasion und die Kulturindustrie schlägt auch vollends in Europa ein.
Ja.
Vorher war das überwiegend auf Amerika beschränkt, beziehungsweise durch den Zweiten Weltkrieg, der ja auch auf europäischem Territorium stattgefunden hat, gab es in den 40ern, 50ern, auch ausgehenden 30ern noch andere Sachen zu erledigen, als Kultur zu vermarkten.
Richtig.
Und er arbeitet hier auch jeweils unterschiedliche Themen ab. Vielleicht mit am bekanntesten oder das, womit ich mich auch auseinandergesetzt habe, sind Typen musikalischen Verhaltens. Das ist direkt das erste Kapitel. Ja, ja. Und darin setzt er sich damit auseinander, wie man denn Musik richtig zu hören hat im Endeffekt.
Richtig, richtig.
Und da schließt sich der Kreis wieder mit dem Beginn unserer Sendung, weil er hierbei nämlich auch wieder davon ausgeht, dass es eine richtige Art und Weise des Musikhörens gibt, eine ästhetisch angemessene Hörweise und ganz viele andere Hörweisen, die er allerdings als minderwertiger bezeichnet. Und er tut hier unterschiedliche Typen auf, er hat den Jazzhörer, das hat er hier, den emotionalen Hörer, derjenige, der Musik hört und einzig sich seinen Emotionen und freien Assoziationen hingibt. Er hat den Bildungskonsumenten. Letztendlich kritisiert er jegliches Hören von Musik, welches, es knistert ein bisschen im Hintergrund, das ist Daniel mit einem Schokoriegel, kritisiert er jegliches Musikhören, ja, welches irrational ist. Und da finde ich ihn dann auch wiederum sich selbst widersprechend, weil er selber ja auch dieses Rationale in Kultur eigentlich immer wieder verurteilt, für Musik
ja.
allerdings einen anderen Maßstab wiederum dort findet.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich meine, das ist halt so ein bisschen der Haken. Ich finde es andererseits finde ich es halt total geil und ich kann es total nachvollziehen. Also ich finde halt zu sagen, die Werke müssen wahr sein, die Werke müssen halt irgendwie rational sein, es muss ein Fortschritt da drin sein. Was wiederum ganz lustig ist, weil sich zum Beispiel ja die 68er ja dann wiederum mit Adorno sehr gut verstanden haben, ja. was seine Kulturkritik betrifft, er aber die 68er nicht verstanden hat.
Ja, wobei er sie inhaltlich eigentlich gar nicht so schlecht fand, nee, nur die Umsetzung mit quasi auch gewaltsamen Protesten und so hat er stets abgelehnt.
Aber er hat sich da auch
sein Institut in Frankfurt wurde dann ja auch besetzt und hat es räumen lassen von der Polizei und war darüber sehr traurig, weil er dem Polizeistaat tendenziell kritisch gegenüber stand und dann selber allerdings auf diese ja, auf die Mechanismen des Polizeistaates zurückgegriffen hat.
Er widerspricht sich in vielerlei Hinsicht. So. Ja. Es ist halt so, dass das ist auch in der Philosophie der neuen Musik, da greift er ja wiederum dann den Intellektualismus an, den er ja hier jetzt in der Musiksoziologie eigentlich irgendwie eher so ein bisschen protegiert, also da sagt er halt sozusagen, dass der emotionale Hörer jetzt nicht derjenige ist, der ihm gefällt. Das sagt er ja dann wiederum auch im Kontext mit dem der Glosse über Sibelius, da sagt er ja auch, naja, der intellektuelle Hörer ist ihm da halt schon lieber als der immer halt irgendwie, ne, diese ist Natur, da sieht er ja die Gefahr von Blut und Boden halt auch ganz irgendwie genau. drin.
Dieser also, Naturtopos wurde ja dann auch sehr stark von den Nazis aufgegriffen.
Richtig, also summa summarum, weil ich sehe, du hast hier dein lustiges Zitatespiel vorbereitet.
Wollen wir ein Zitatespiel zum Ende bringen?
Ja, lass uns.
Also Musiksoziologie schließen wir ab, ist insofern wichtig, als dass er den Begriff der Musiksoziologie auch noch mal ein bisschen populärer macht und er später in Deutschland auch wieder aufgegriffen wird. Also Christian Kaden in Berlin,
absolut.
Wir haben die Fachgruppe Musiksoziologie in der Gesellschaft für Musik. Forschung und
ja, gut, wie gesagt, da gibt es natürlich
Musik in gesellschaftlichen Prozessen, das hat sich im musikwissenschaftlichen Denken eigentlich durchgesetzt, durch auch Leute wie Kurt Blaukopf.
Ja, na klar. Wie gesagt, Tibor Kneif.
Ja, genau.
Was machen wir jetzt? Was machen wir
damit? Ich habe ein Spiel vorbereitet. Ich würde jetzt noch ein kleines Spiel zum Abschluss machen.
Wollen wir jetzt erst das Spiel spielen und dann machen wir noch das Resümee des Ganzen? Oder wollen wir erst das Resümee machen und das Spiel quasi als Coda oder als Epilog hinstellen?
Dann lass uns erst das Spiel machen. Okay. Vielleicht passt das Resümee auch darauf.
Wunderbar.
Also ich habe jetzt Zitate in einer Schüssel. Und ich so auf Zetteln. Man hört das?
Ich sehe schon.
Ich rühre sie ein bisschen durch und ich ziehe ein
Zitat.
Jetzt
musst du jetzt hier den
Du musst den Experten spielen.
Genau, vielen herzlichen Dank.
Und ich ziehe ein Zitat, lese es vor und du musst sagen, ist es von Adorno oder nicht?
Oh Gott.
Und
das ist so ein bisschen wie bei Herrn Höcke, ja?
Ist ein bisschen wie bei ja. Den Vergleich hätte ich jetzt nicht gezogen.
Entschuldigung, ja, das ist lag mir auf der Zunge.
Ja. Also.
Ja?
Seitdem der kompositorische Prozess einzig an der eigenen Gestalt eines jeden Werkes, nicht an stillschweigend akzeptierten allgemeinen Forderungen sein Maß hat, lässt sich nicht mehr ein für allemal lernen, was gute oder schlechte Musik sei. Wer urteilen will, muss den unauswechselbaren Fragen und Antagonismen des individuellen Gebildes ins Auge sehen, über die keine generelle Musiktheorie, keine Musikgeschichte ihn unterrichtet.
Es klingt sehr adonitisch, aber es ist nicht von Adorno.
Es ist von Adorno aus der Philosophie der neuen Musik.
Ah, das ist eine Schweinerei.
Ja.
Ich dachte, ich kann ja hier nur verlieren bei dem Spiel.
Ja, du kannst
nur
verlieren.
Trivial.
Das ist ein bisschen
so,
gemein.
Es sind ja fast normale Sätze für Adorno gewesen.
Du kannst,
ich versuche, über die Phonetik zu kommen.
Du kannst noch nachholen.
Okay.
Ja. Okay, nächstes. Der Reiz des Fremden, Skurrilen, Anderen stellt dabei möglicherweise eine besondere Anmutungsqualität dar, eine ästhetische und soziale Faszination, die erfahrungsgemäß auch ökonomisch erfolgreich eingesetzt werden kann. Der gestaltwirksame Charakter oder Anschein von Fremdheit bzw. Ungewohntem erzeugt Aufmerksamkeit und wertet damit ein Gut auf. Er ermöglicht ästhetisch prägnante, kulturell und sozial geprägte Differenzen und damit immer auch ökonomische Potenziale zu seiner Verwertbarkeit inklusive Profitabilität.
Würde ich auch sagen, war er nicht.
Ja, ist richtig. Susanne Bieners-Preisendörfer in Klänge im Zeitalter ihrer medialen Verfügbarkeit. Ah,
kenne ich.
Wobei sie natürlich auch von Adorno beeinflusst ist.
Klar.
Ah. Du schlägst dich gut.
Okay.
Noch eins. Gewiss steckt Musik mehr als einmal mittendrin im Tagespraktischen. Das wurde angedeutet, darauf wird zurückzukommen sein. Dennoch sind in ihr das Artifizielle und das Triviale, die Lebensprosa und die Lebenspoesie so vielfältig ineinander gesponnen, dass eine Brachialklassifikation zugunsten der einen oder der anderen Seite nur der Vergröberung und Verflachung nützt.
Adorno?
Ja, Christian Kaden, das lebenswilder Kreis.
Das ist aber auch gemein hier. Also, so.
Du darfst das nächste Mal.
Die Millionen Zuhörer hier an unserem Podcast sagen jetzt, boah, wir reden die ganze Zeit und nischte weißer. Na los, letztes. So.
Musikalische Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse stehen nicht einfach antagonistisch einander gegenüber, sondern sind vielfältig reziprok vermittelt. Produktivkräfte können selbst in der gesellschaftlich partikularen Sphäre der Musikproduktionsverhältnisse verändern, in gewissem Grad sogar schaffen.
Adorno.
Ja, das ist die Einleitung der Musik aus der Einleitung der Musiksoziologie. Jetzt hast du zwei richtig und zwei falsch. Es kommt eins am Ende.
Jetzt kommt der entscheidende fünfte Satz, ja?
Jetzt kommt der entscheidende fünfte Satz.
Okay. Hm?
Das ist aber einfach, glaube ich. Das Bewusstsein seiner selbst, Klammer auf, Aperzeption, Klammer zu, ist die einfache Vorstellung des Ich und, wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subjekt selbsttätig gegeben wäre, so würde die innere Anschauung intellektuell sein. Im Menschen erfordert dieses Bewusstsein innere Wahrnehmung von dem Mannigfaltigen, was im Subjekte vorher gegeben wird, und die Art, wie dieses ohne Spontanität im Gemüte gegeben wird, muss um dieses Unterschiedes Willen Sinnlichkeit heißen.
Ist er?
Ist er nicht.
Oh.
Oh.
Verdammt. Das
ist aus Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft.
Ja. Ich war,
Adorno
ich,
auch,
ich,
auch
ich hatte, also ich hatte jetzt
hat
gar
sich
nicht,
auch mit Kant sehr auseinandergesetzt.
Hatte
ne?
in der Tat, es war klar, dass es ein philosophischer Text war, aber es hätte jetzt auch aus Teilen der Dialektik, der Aufklärung sein können, die ich nicht so jetzt in meinem Pedo habe.
Aber wow. du hast dich gut geschlagen.
3-2. Gut.
Resümee.
Adorno. Was machen wir? Was machen wir damit? Was wir sagen können, was ich sagen kann für mich, ist, Adorno ist sehr prägend. Die Musikwissenschaft hat sich an ihn abgearbeitet. Er hat sich an der Musikwissenschaft abgearbeitet. Ja. Er hat sich an der Musik abgearbeitet. Die Musik weniger an ihm.
Das stimmt.
Durch seine ganze Art und Weise des Formulierens, des Sprechens. Er war ja auch ein Fernsehstar, das darf man ja auch nicht vergessen, zu jener Zeit. Er hat Streitgespräche geführt.
Geht mal zu YouTube, er war im Radio aktiv. Es gibt ein ganz tolles Gespräch zwischen ihm und Stockhausen, was ich sehr empfehlenswert
richtig,
finde.
Richtig, und all diese Geschichten stellen wir auf jeden Fall auch auf die auf unsere
Machen wir einen Link.
Was man sagen kann, meines Erachtens, ist, dass die Verdienste Adornos für unser Fach sehr, sehr groß sind. Und gerade durch diese Emotionalität und auch gerade auch, was diesen Kontext betrifft, was die deutsche Geschichte betrifft, was das Dritte Reich betrifft, was den Holocaust betrifft, was die Lehren daraus sind, für die Kunst, für die Kultur, halte ich ihn für sehr wichtig.
Ja.
Im Einzelnen exemplifiziert, sicherlich über Sprache, über Geschmack, darüber kann man streiten. So.
Ja.
Ich bin auch eher ein Mensch, wo ich sage, ich mag es gern deftig, dann verstehen die Leute das. Aber darüber kann man streiten. Exemplifiziert, bin ich der Meinung, ist halt die Frage, hört euch Sibelius, was hat er gesagt, 3. Symphonie, 4. Symphonie an, urteilt darüber, hört euch Strawinsky Feuervogel an, hört euch Schönberg, hört euch Schönberg an, ersten Zwölftonwerke, Kammersymphonien, Quartett, Streichquartette und urteilt darüber. Und Glaubt ihr, dass Adorno recht hat? Glaubt ihr, dass Adorno hier, dass man hier den Fortschritt sieht, dass man da vielleicht die Reaktion sieht? Und ich finde, da hinkt es halt ein bisschen. Und, um das abzuschließen, meine Meinung nach, darfst du deinen Senf dazu geben. Die Frage ist, ist Nirvana Kulturindustrie?
Adorno würde sagen, die Kulturindustrie verleibt sich alles ein.
Alles? Es ist. Und es ist teilweise so, ne? Im Vorfeld haben wir über Woodstock geredet, weil das auch ganz gut, natürlich zu Adorno-Todestag.
Also in der Vorbereitung jetzt, nicht hier in der Sendung.
Ja.
Falls ihr denkt, ihr habt 5 Minuten geschlafen und was verpasst, nein.
Richtig. Nein, wir haben in der Vorbereitung der Sendung über Woodstock geredet, darüber, was hätte Adorno zu Woodstock gesagt. Ich weiß nicht, ob er das noch miterlebt hat, müsste knapp gewesen sein.
Er ist im August verstorben, 6. August. Ja. Und Woodstock hat jetzt, Woodstock war kurz danach.
Ja, richtig. So, aber also die Frage ist, so Musikfestivals, die ganze Folk-Bewegung, Newport in der Zeit, die Idee des alternativen Lebensstils, eine Alternativkultur, was hätte Adorno dazu gesagt? Adorno würde sagen, und ich meine, Nirvana ist ja nun eigentlich mit dem Tod von Kurt Cobain das beste Beispiel, dass die Kulturindustrie sich alles einverleibt, dass ein Funeral,
sogar Menschenleben,
ein Funeral Concert live auf MTV sozusagen ausgestrahlt. Aber Adorno wertet natürlich, ne? Und die Frage ist so, ich finde, was ich in meinem Leben immer wieder mache, ist, dass mir Adorno immer wieder begegnet, immer im Kopf. Und ich Adorno immer wieder auch als Zensor an gewisse Dinge heranziehe. Weil auch ich habe ein Werturteil, auch ich habe eine gewisse Idee von Kunst. Und wie gesagt, es gab, er war nicht alleine natürlich. Es gab viele Leute, die eine Fortschrittsideologie hatten. Es gibt viele Kollegen, die ähnlich gedacht haben wie er. Aber trotzdem ist Adorno einfach für mich in der heutigen Zeit einfach immer wieder auch ein Zensor von vielen, vielen Dingen, und ich gerade dieses Kapitel der Kulturindustrie, was wirklich wie so ein Pflock halt da ist, immer wieder auch als Filter für meine Beurteilung nutze.
Also mir geht es ähnlich, ich kann dem eigentlich wenig hinzufügen. Okay. Für mich ist, ich finde ihn in seiner Ästhetik angreifbar oder am angreifbarsten, sagen wir es so. Tue mich da schwer mit vielen Sachen, auch mit seiner Musiksoziologie tue ich mich über weite Strecken schwer. Und für mich ist das Kulturindustrie-Kapitel etwas, womit er sich unsterblich gemacht hat.
Ja.
So, für mich als Musikwissenschaftler, / Kulturwissenschaftler, ich kenne seine anderen Studien so ein bisschen. Ich habe auch Soziologie-Vorlesungen belegt zu seine Studien zum autoritären Charakter und so weiter.
Ja, ich habe auch mit
über seine spätkapitalistischen und
Industrialisierungssachen habe ich auch gelesen.
Genau, seine Freud-Rezeption und so. Ja. Ist auch alles gut. Für mich ist es die Kulturindustrie. Das ist das, was für mich am wichtigsten ist.
Und was ich halt ganz
in meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Genau, und was ich eigentlich ganz schön fand, ist in dem Kontext, was wir jetzt machen können 2019, ist, dass man das Ganze vielleicht, also ich persönlich glaube, man kann Adorno nur lesen, indem man die Schärfe für sich filtert.
Ja.
Und als autobiografisches, dem Zeitgeist entsprechenden Duktus sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Und diesen aber dann auch in dem Kontext total wichtig. Also ich finde das total wichtig, dass da jemand ist, der den Holocaust entflohen ist und sagt, hey, ich will hier nie wieder einen fröhlichen Ton hören.
Ja.
Also ich meine, dass dann natürlich eine Gegenbewegung entsteht und dass sich die neue Musik im Endeffekt anders entwickelt, dass sich die Popmusik anders entwickelt. Ne? Was ist so, klar, Frank Zappa, weil ich ihn angesprochen habe, ist das jetzt, wenn Adorno sich da hinstellt und sagt, ja, Kulturindustrie. So. Ja. Also das, was daraus entstanden ist, aus der Kulturindustrie heraus, also man muss es einfach als Zeitzeugnis sehen.
Ja.
Und ich glaube, dass 1944 dass das vielleicht mehr Wahrheit hatte. So klar, aber das ist ja das Coole an Adorno. Also man kann sich jetzt diesen kulturindustriellen Begriff, ohne dass ich jetzt das verfranze, dieses Thema, man kann diesen Begriff nehmen, der Kulturindustrie, man kann die Definition nehmen, man kann sagen, 44 ist es ein Abbild der Gesellschaft, war es das in den 70er Jahren auch und ist es das 2019
halt wieder? Welche Aktualität hat es heute noch?
Wie viel Aktualität hat es heute noch? Ich würde jetzt pauschal sagen, das ist eine Wellenbewegung, also wir sind vielleicht wieder näher an 44 dran als vor 30 Jahren so, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, aber das so ist das Leben. C'est la vie. Que sera.
Okay, sera, sera.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Dann schließen wir damit.
Jetzt muss ich mal sagen, es war eine schöne Sendung. Das sagst normalerweise du immer.
Ja. Fandest du?
Ich fand es interessant. Ich bin gespannt, was unsere Hörer sagen. Ja. Und,
ergänzt uns. Adorno hat so viel geschrieben und verfasst.
Ja, sehr gerne.
Wir können unmöglich alles abbilden.
Experten vor, disst uns.
Disst uns.
Ja.
Aber vergesst nicht, den Like-Button zu drücken.
Richtig. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.